Stehen Sie in Ruhe auf. Drehen Sie den Ton des Lautsprechers lauter. Es folgt ein Top-Highlight. Noch ein Dreher, noch einer und drin! Da reißt er sein Trikot vom Leib, tanzt noch eine Samba fürs ausflippende Publikum. Ekstase im Waldstadion. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.
Servus, Gude und Hallo zu einer neuen Folge von Ekstase im Waldstadion. Eintracht im Herzen, Ekstase im Ohr, eurem hoffentlich schon oder ganz bald Lieblingspodcast zu Eintracht Frankfurt. Und die Spannung steigt vor dem Saisonstart in der Bundesliga. Das Pokalspiel gegen Engers in Koblenz liegt hinter uns, hat vielleicht noch den einen oder anderen Aufschuss gegeben. Personell ist auch wieder viel los, zumindest an entscheidenden Stellen. Und das alles wollen wir heute mit euch besprechen. Und ich bin wie immer nicht alleine. Heute unser Mann aus Thailand, der aber gar nicht in Thailand ist, Marco. Gude.
Gude.
Und der Matthias ist auch am Start. Hi, Matthias.
Gute Jungs.
Und der Matthias war auch in Engers bei dem, wie ich finde, sehr passablen Pokalauftakt. Das haben wir, glaube ich, sehr souverän runtergespielt. Erzähl mir mal die Eindrücke von vor Ort, Matthias.
Ja, ich würde erstmal alle grüßen, die wie ich dann am nächsten Tag mit einem roten Gesicht aufgewacht sind. Also das laue Lüftchen, das durchs Stadion geweht ist, hat dann schon so ein bisschen die Sonne ein bisschen vertuscht und hat die Kraft der Sonne auch dann unterschätzen lassen. Ja, ich muss sagen, es war halt so ein 13-Uhr-Spiel und so ein richtiges Feuerwerk ist auch nicht so wirklich direkt gestartet, obwohl ich finde, wir haben es gar nicht schlecht gemacht. Das war dann schon souverän. Die Stimmung hat das Stadion ist halt auch nicht dafür da. Es gibt keinen großen Schall, der zurückhallt oder so. Ich stand jetzt auch relativ weit weg von der organisierten Fanbasis und so ein Wechselgang oder so, an sowas konnte man gar nicht denken. Ja. Aber ja, ich denke, abgefertigt 5-0, alles gut, keine verletzt. Kann man so machen.
Ja, finde ich auch. Ich habe es im Fernsehen gesehen und davor mir auch die Spiele angesehen und wurde gar nicht nervös, als es ja nach einer halben Stunde immer noch 0-0 stand, weil ich gesehen habe, das ist hier irgendwie so eine Frage der Zeit. Also anders als beim HSV zum Beispiel, die sich da gegen Pirmasens einen abgemüht haben. Das war auch echt so ein planloses Kommissar-Zufall, nach vorne irgendwie flanken und gucken, was passiert, Ding. Und das sah bei Frankfurt schon besser aus, also viel besser. Da war mir jetzt gar nicht Angst und Bange. Marco, hast du noch irgendwelche Ergänzungen zum Pokal oder Haken dran?
Ich kann euch dem zustimmen, so sehr, dass ich die ersten 30 Minuten verschlafen habe, weil ich mir nochmal eingeschlafen bin, nachdem ich die Aufstellung in die App gestellt habe. Also überhaupt kein Druck, keine Anspannung. Es war eher so ein Testspiel.
Ja, umso besser, dass so ein Pflichtspiel dann den Testspielcharakter hat. Gerade nach dem 2-0 vor der Pause war ja klar, okay, hier wird keine Sensation mehr passieren. Apropos ja. Sensation, machen wir mal einen Haken an Engers und gehen mal, weil ich sagte, apropos Sensation, an sensationelle Gerüchte, möchte ich sie mal nennen, rund um Eljewahi. Marco, magst du da einmal Licht ins Dunkel bringen und vielleicht auch mal einordnen, was da dran ist oder auch nicht?
Ja, der Journalist, ich kann den Namen gar nicht aussprechen.
Ja, belgischer Journalist.
Ja, ja.
Tapo Lori oder so.
Ja, sehr zuverlässig und auch sehr seriös eigentlich, hat heute Morgen das Gerücht gedroppt, dass wir an Miko Tarze dran sein sollen, wenn Wai gehen würde. Ich glaube, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das überhaupt möglich ist, weil erstmal müsste ein Verein mindestens das bieten, was wir bezahlt haben, also 25, wenn nicht sogar 30 Millionen. Ich glaube, das ist eher unvorstellbar für Wai in dieser Situation zu diesem Zeitpunkt. Ein Miko Tarza kostet gut und gerne 35 bis 40 Millionen, also wir müssten auch nochmal drauflegen. Dazu müsste man auch das System umstellen, weil Mikotaze und Burkhardt werden beide nicht dauerhaft auf der Bank sitzen. Dazu will Mikotaze erstens nicht Lyon verlassen und zweitens will Lyon ihn auch überhaupt nicht abgeben. Warum dieses Gerücht jetzt im Raum steht, weil auch der Journalist sehr eigentlich seriös ist, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwas dran ist. Mal schauen, vielleicht hat man mal vor ein paar Wochen angerufen, als es mit dem Abschied bei Lyon im Raum stand, aber zu diesem Zeitpunkt, auch mit der aufsteigenden Form von Vahi, glaube ich nicht daran.
Ja. Okay, also ziemlich kalte Spur. Müssen wir jetzt nicht viel drauf geben. Vielleicht noch zwei, drei Worte zu Elie Vahi. Das ist gerade eben so im Vorgespräch angeklungen. Matthias, du hast seinen Transfer sehr verteidigt und du hast auch immer gesagt, der braucht jetzt erstmal ein bisschen Zeit, der muss ankommen. Ich denke mal, dass die Vorbereitung ihm gut getan hat. Dennoch hast du noch eine kritische Anmerkung zu der Stimmung rund um Vahi, glaube ich, nach der Vorbereitung, oder?
Ja, also mir ist das immer himmelhoch jauzend zu Tode betrübt. Ja, das ist immer, irgendwie gibt's gefühlt nur das bei der Eintracht. Und der Hype-Train fährt auf einmal jetzt ab und vorher gab es gar keinen Zug. Ja. Und das ist halt, das ist dann immer schon spaßig, ja. Nee, ich finde, er kommt zu langsam an. Ja, natürlich diese hohe Ablöse, Marco hat es ja vorhin auch beschrieben. Theoretisch haben wir überbezahlt zu dem Zeitpunkt und die lastet natürlich auf seinen Rücken. Ich finde aber schon, es ist aufstrebend, allerdings, wie gesagt, die Tore waren jetzt alle, es waren jetzt keine Wunderdinge, so wie Gyrassi gestern gegen Essen oder so. Die meisten davon hätten dann schon noch so passable Bundesliga-Stürmer auch so gemacht. Also das eine Kontertor in den USA war stark, da hat er seine Schnelligkeit ausspielen können, da hat man mal gesehen. Mhm. Was er uns bringen kann. Aber sonst, ja, muss man genauso den Ball wieder flach halten. Ne?
Genau, also man.
Aber natürlich kann das, ist es schön zu sehen, dass wir da trotzdem dann mal eine Alternative haben werden. Ja.
Man darf positiv gestimmt sein, aber man darf jetzt auch, man muss jetzt trotzdem erstmal abwarten, wie er sich auch in der Bundesliga entwickelt. Das ist ja schon nochmal eine andere Liga, auch als Testspiele am Ende. Auch wenn sie gegen Profimannschaften waren. Aston Villa zum Beispiel ist ja auch eine Hausnummer, aber der Bundesliga-Alltag wird es zeigen, Champions-League-Niveau wird es zeigen. Und er ist immer noch jung genug, um sich zu entwickeln, das ist auch völlig klar. Aber vielleicht halten wir trotzdem alle mal ein bisschen den Ball flach. Jetzt eine nicht ganz ernst gemeinte Äußerung. Vielleicht ist dieses Transfergerücht um Vahi ja jetzt auch aufgekommen, weil Paris FC uns vielleicht noch 1 Million Euro für Kevin Trapp überweisen möchte und da quasi jetzt wieder viel Geld frei geworden ist bei der Eintracht. Spaß aus. Aber ja, vielleicht einfach mal ein allgemeiner Blick auf unsere Torwartsituation. Also es ist ja wohl nur eine Frage der Zeit, bis Kevin Trapp den Verein verlässt und bis wir mit Michael Zetterer einen neuen Torwart verpflichten. Ich sage jetzt nicht bewusst eine neue Nummer 1 oder eine neue Nummer 2, weil all das wird sich irgendwie noch fügen und hängt auch viel von der Personalie Kawa Santos ab und seiner Genesung und auch seiner Performance nach der Genesung. Ja, wie bewertest du das Ganze rund um Kevin Trapps sehr wahrscheinlichen Abgang und den Zugang von Zetterer, Marco?
Ich würde klar sagen, wir haben eine Nummer 1b uns geholt, einen soliden Bundesliga-Torwart, der uns auch im Spielsystem besser tun wird als ein Kevin Trapp, so ehrlich muss man sein, weil er Fußball spielen kann. Er ist sehr stark am Ball, er beherrscht den Strafraum, da zeigen auch die Statistiken, dass er besser ist als ein Trapp. Der Verlust von Kevin Trapp ist wirklich ein großer Verlust, gerade in der Kabine. Sprachlich, menschlich, Ausstrahlung. Das hat er sich in Jahren bei der Eintracht erarbeitet. Und da muss man, wir müssen dankbar sein, solange wir ihn hatten. Aber für ihn ist es jetzt die beste Situation, dieser Wechsel.
Ja, finde ich. Also, wenn man sieht, dass er sich in Paris immer wohlgefühlt hat, 3 Jahre lang dort war, alle Menschen sagen, dass er eine Wohnung noch dort hat. Ich weiß nicht, woher die das wissen, wann diese Information irgendwann mal durchgedrungen ist, aber wenn dem so ist, spricht es ja auch dafür, dass er sich in der Stadt sehr wohlgefühlt hat und irgendwie über kurz oder lang auch da gerne Zeit verbringt oder länger Zeit verbringen möchte. Seine Verlobte, glaube ich, wohnt da. Die bezahlen auch ordentliches Geld im Unterhalt an ihn für 3 Jahre, was man so hört, wird er wahrscheinlich finanziell keine Abstriche machen müssen und kann da ja auch nochmal dieses, nennen wir es mal, spannende Projekt, was ein bisschen anders aufgebaut ist als PSG, mit aufbauen als Identifikationsfigur. Von daher, und es gäbe kein Geschmäckle bei einem Abgang, der vielleicht darin begründet liegen würde in einem Jahr, weil er nicht mehr die Nummer 1 ist und da vielleicht ein bisschen was von seinem Glanz verloren hätte und vielleicht irgendwie ein bisschen Unfrieden im Verein, zwischen ihm, dem Verein entstanden wäre. All das gibt es jetzt nicht, sehr wahrscheinlich, denn er wird ja sehr wahrscheinlich gehen. Ist alles auch recht elegant gerade, wie sich die Dinge dann mit einem Abgang von ihm fügen würden, finde ich. Ja. Matthias, wie ist deine Einschätzung?
Ja, ihr beschreibt das schon ganz gut. Also eigentlich Win-Win-Win-Win, kann man nur so sagen. Ja, vielleicht noch mal Win für die Frau von Trapp. Ist ja eigentlich, so wünscht man sich das ja eigentlich. Nochmal, er kann dann nochmal zurückkommen ins Stadion, sich gut verabschieden, geht im Guten, alles gut. Man kann Santos in Ruhe aufbauen, weil man beruhigt sein kann, dass man einen Bundesliga-Torhüter noch an seiner Seite hat. Also deswegen, das ist ja auch schon mal, ich finde auch Zetterer ist auch ein guter Typ. So, ja, wenn ich auch mir, wie Marco das schon beschreibt, sein Spiel mit dem Fuß anschaue und auch die Abschläge, die Abschläge kommen dann in anderen 16er oder so, das habe ich mir immer mal gewünscht. Das ist wieder eine andere Qualität, die du dann auch ins Spiel bekommst, ja. Einfach mal was probieren, ja. Ich finde immer, ich feiere es immer noch so, dieses Alisson-Ding oder so, wenn er dann so Abstöße bis zum anderen 16er und Tore vorbereitet oder so. Das hat Trapp teilweise auch mal drin gehabt, hat er so teilweise mal probiert. Aber der Zetterer macht das schon gut. Und wie gesagt, auch ein guter Typ. Ich glaube auch, der wird sich entwickeln und auch in der Kabine wichtig sein.
Auf jeden Fall gibt es ja das Szenario auch, dass er über kurz oder lang dann doch auch eine Nummer 1 ist, weil er eine ganz solide Nummer 2 war oder vielleicht ein Pokaltorhüter wird oder. Und es ist alles möglich bei Kauer Santos. Es könnte sein, dass er vielleicht auch eine super fehlerbehaftete Saison spielt und dann brauchst du einen Zetterer, der sofort reinspringt. Vielleicht setzt sich Santos aber auch ganz souverän durch und wächst schneller als Eintracht Frankfurt und dann hast du mit Cetera jemanden, der weiß, wie es geht und von daher ist das auch für Frankfurt, also für den Verein eine echt gute Option und der ist ja jetzt ein gestandener Bundesliga-Torwart, also der wird auch keinen Stress machen, wenn er auf der Bank sitzt, davon gehe ich mal aus, ich glaube nicht, dass ihm Markus Krösche da irgendwelche Lügengeschichten erzählt, um ihn aus Bremen loszueisen. Dafür weiß der Zetterer auch, wie gut die potenzielle Nummer 1 ist mit Kauer Santos. Der hat ja wirklich schon Herausragendes gezeigt und ich glaube, über Spielpraxis und viele Spiele würde sich die Fehlerquote bei ihm auch über kurz oder lang reduzieren.
Ja, und wir müssen ja auch mal ehrlich sein, wir werden Zetterer gut bezahlen. Auch für die Bank. Das ist, wir werden wahrscheinlich mehr zahlen, als er in Bremen verdient hatte, auch als Nummer 1. Sonst Qualität auf der Bank kostet, das ist immer dieses Sicherheitsnetze. Auch im Sturm haben wir es mit Batshuayi. Sieht man das mit dem Batshuayi? Ja. Diese erfahrenen, soliden Spieler, die einfach reinkommen und Leistung bringen, aber trotzdem sich auf die Bank setzen und nicht keinen Stunk machen, kostet halt Geld.
Ja. Und bei Zetera, ich meine, machen wir uns nichts vor, Bremen ist arm wie eine Kirchenmaus. Da wird das Gehalt natürlich höher liegen bei uns als in Bremen. Das musst du ja dann auch irgendwie im klar als Bonus mitgeben. Aber es wird ja deutlich geringer liegen als bei Kevin Trapp, der mutmaßlich einer der Topverdiener im Kader war. Also das ist gar nicht mal so schlecht gelöst.
Ja.
Genau. Und
ja, dann geht's ja weiter. Marco spricht ja immer von der Kaderstruktur der Torhüter, wo ich ihn dann manchmal gegenfechten muss. Aber Kral wird ja auch dann wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Jahren ausscheiden. Und dann kann man ja die Wunschvorstellung von Marco eingehen und man hat etc. als Backup und hat dann als dritten Torhüter einen jungen Spieler, den man heranführen kann aus der Jugend oder so. Ein Ramming oder so könnte jetzt ist es schade, dass er geht. Das wäre jetzt eigentlich optimal.
Ja. Ein Take vielleicht noch dazu. Ich erinnere mich, dass unsere Nummer 2 in der jüngeren Vergangenheit nicht sonderlich geil waren. Also vor allen Dingen Felix Wiedwald fand ich immer sehr, sehr schwach. Und ich finde, dass wir uns auch an dieser Position orientieren können und sagen können, auch hier hat eine Entwicklung stattgefunden. Wir haben eines der besten Torhüter-Talente in Europa. Wir haben ein echt, sollte Zetera kommen, wenigstens mal gutes Bundesliga-Niveau-Torwart, der dann gegebenenfalls sogar auf die Bank muss, weil Kauer Santos so stark performt. Und wenn nicht, hättest du es halt andersrum. Aber du hättest zwei super, super Positionen, also super Spieler für eine Position. Und dass dann kein Jens Kral mehr eingreifen muss, finde ich dann auch irgendwie gut. Ist ein super Typ, aber den muss ich jetzt nicht zwangsläufig noch im Tor sehen.
Ja, ich finde, wie gesagt, für 3-4 Spiele in der Saison ist er für mich immer gut. Nach wie vor. Aber ich würde dieses, gab früher immer so ein Uwe Bindewald-Syndrom. Die Eintracht hat nie einen besseren Innenverteidiger als Uwe Bindewald geholt und deswegen hat Uwe Bindewald jedes Spiel gemacht. Das gab es dann danach mit Oka Nikolov gefühlt, ja. Und Bröll hat es mal kurz, war kurz mal dran, dann hat er aber immer mit Verletzungen zu tun gehabt. Mhm. Dirk Heinen hat es dann auch nicht so richtig geschafft und hat es lange gedauert.
Auch Trapp hat es am Anfang seine Schwierigkeiten gehabt.
Oka Nikolov.
Auch Oka Nikolov, finde ich, hatte Zeit seiner Karriere Schwierigkeiten.
Warum vergisst man das alles?
Ja.
Ich glaube, das ist ein Bombentyp und ich glaube, das war nach der Köpke-Saison für mich auch der Torwart so. Ich war ja selber Torwart und da bin ich auf jeden Fall Frankfurt-Fan geworden. In der Köpke-Saison nach dem Abstieg und dann dachte ich so, ey, irgendwie finde ich den Nikolov cool als 7-8-Jähriger und hat da auch seinen Beitrag geleistet, dass ich bei der Eintracht geblieben bin. Aber sportlich, ja, mit viel Schatten auch. Aber gut.
Ja. Also ich muss ja, meine Köpke-Erinnerung ist einfach so, mein Vater ist in Nürnberg geboren und dadurch hatte ich an die Köpke schon als diesen Goat-Torhüter eigentlich im Kopf als kleines Kind. Und dann kommt er auch noch zur Eintracht und dann erinnere ich mich an so ein Tor gegen Freiburg, was er sich da mit dem Knie quasi da selbst reingehauen hat. Und also so richtig berauschende Spiele hat er für uns, finde ich, gar nicht gemacht. Hat dann noch die EM geholt, aber ich glaube nach dem Abstieg sogar mit uns. Aber bei uns war das, bei Nürnberg war das richtig stark. Da war der so auf dem Peak. Ja. Und bei uns hat er da schon so eine leichte Delle gehabt. Da war der nicht so dieser große Rückhalt. Zumal er ja viel aufs Tor bekommen hat.
Ja, hätte sich eigentlich oft auszeichnen können, ja. Na gut, aber wir sind uns, glaube ich, einig, das erwartbare Szenario mit Kauer Santos und Cetera, die um die Nummer 1 buhlen, ist ein gutes Szenario auch für Kevin Trapp, der einen dann auf jeden Fall guten, smoothen Abgang haben wird nach Paris. Ich bin da jetzt emotional ein bisschen raus, weil ich weiß nicht, ich hab mich am Tag der Meldung, als rauskam, okay, er wird den Verein wohl verlassen, da war es emotional, aber jetzt mache ich irgendwie ein bisschen meinen Frieden damit. Ist ja keiner gestorben oder sonst was. Und wenn eine Legende im Guten geht und irgendwo noch was Geiles machen kann und für alle gewinnen, ja, dann ist es doch das Beste.
Er wird Model.
Ja, mein Gott.
Kann er sich noch ein bisschen was nebenher verdienen, ja. Genau.
Es gibt Schlimmeres.
Genau. Fußballer haben ja so eine kurze Karriere, weißt du, das reicht ja gar nicht.
Ja. Nee, da muss
ja vorsorgen. Ich hoffe, er hat immer ein bisschen was beiseite gelegt. Okay. Ja, könnte natürlich dann ein spannendes Szenario geben, dass Zetterer auf seinen Ex-Club trifft, der dann quasi seine ganz, ganz frische Ex ist, wenn das jetzt alles bis Samstag durchgeht und er nach Frankfurt wechselt. Wie seht ihr die Chancen auf einen Heimsieg gegen Bremen am ersten Spieltag? Ich meine, es ist angerichtet, endlich mal ein Samstag 15:30 Spiel. Wetter wird wahrscheinlich gut und ja, erstmal so eine allgemeine Pulsfühlung bei euch. Wie geht's euch vor dem Bremen-Spiel? Seid ihr schon, hat euch das Engers-Spiel noch ein bisschen mehr angezündet? Vielleicht erst Marco, dann Matthias.
Engers hat mich überhaupt nicht angezündet. Wie gesagt, es war für mich ein Testspiel und ich kann es auch in Bremen überhaupt noch nicht greifen. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen gegen Bremen, weil Bremen pfeift personell aus dem letzten Loch, egal offensiv, defensiv. Wir holen ihre neue Nummer 1 für uns. Also ich gehe davon aus, dass Zetterer spielt. Deswegen, das ist wieder eher so, ich habe irgendwie Testspiel-Vibes wieder.
Oh Gott.
Was auch gefährlich sein kann, natürlich. Ja.
Okay, du hast Testspiel-Vibes. Man darf auch nicht vergessen, dass in Bremen die Stimmung jetzt auch nicht gerade auf dem Siedepunkt ist nach einer schwachen Leistung im Pokal gegen Bielefeld. Kann natürlich immer passieren, dass du als Erstligist auch bei einem Zweitligist rausfliegst. Dennoch ist Bielefeld jetzt nicht der Aufstiegsfavorit in der zweiten Liga, irgendwie so als Betriebsunfall jetzt aus der ersten Liga abgestiegen, im Gegenteil. Und Bremen hat sich da ja gar nicht mit Ruhm bekleckert. Also da ist noch ziemlich viel im Argen plus Verletzungspech. Stimmt dich das jetzt besonders positiv, Matthias?
Ja, fast zu positiv. Ja. Das ist wahrscheinlich, das kann das Problem sein. Also gerade wenn man überlegt, ein Mitchell Weiser fällt bei denen aus, längere Zeit noch, Stage fällt aus, dann ist Duxch gegangen, was bleibt ein Großer noch übrig? Also Schmied gefällt mir immer gut, muss ich sagen, bei denen.
Trainiert nicht, ist verletzt.
Oh, okay. Der erste Torhüter, der vom Trainer bestimmt wurde, wechselt zu uns. Ja, okay. Neuzugänge sehe ich jetzt auch, muss ich sagen, nicht so stark bis jetzt. Die werden wohl noch was machen, aber ob das jetzt bis zum Wochenende reicht. Also wahrscheinlich haben wir gerade schon Wöber haben sie neu verpflichtet, eigentlich auch ein guter Innenverteidiger, fällt wohl auch aus.
Ja.
Ja, das ist es dann schon, kann man schon machen. So gefühlt haben sie gerade gar keinen Mittelstürmer.
Eieiei.
Eigentlich volle Kapelle und ja, bei uns wird Theat wieder reinrutschen.
Ja.
Das ist schon, dann ist hinten die Abwehr ist massiv. Vorne können unsere Baller machen, was sie wollen da. Also das. Du musst halt direkt wieder Feuer.
Ja, aber das ist das, was mir einfach Test-Street-Vibes gibt, weil ich sehe Bremen nicht als Konkurrenz und vor allem nicht zu dem Zeitpunkt. mit den Verletzungen, mit dieser Ausgangslage.
Zumal wir kriegen natürlich auch der Anfang der Hinrunde ist gar nicht so leicht. Das sind schon unsere Spiele, wo wir eigentlich auch klar gewinnen müssen.
Genau, wir können uns ein bisschen Polster anfressen. Gerade auch im Hinblick dann für die kommenden englischen Wochen ist es wichtig, da sich gleich in auch einen Lauf zu spielen.
Also Grüße gehen raus an Thomas, der mich zu seinem 50. Geburtstag frecherweise eingeladen hat für den Samstag zum ersten Bundesligaspiel. Geht selber zur Eintracht, Junge, was los?
Habt ihr wenigstens einen Fernseher da vor ihr?
Also es wird mein Handy wird schon irgendwo unter dem Tisch landen.
Ja, so.
Nee, deswegen eigentlich sollte es ein schöner Samstagmittag sein.
Ja.
Was so.
Okay. Dann wollen wir nochmal eine Startelf festlegen, weil Nino Toppmöller ist ja treuer Zuhörer dieses Podcasts und verlässt sich natürlich auf unsere Meinung.
Deswegen hat er jetzt Shaibi auch endlich mal in die Mitte gestellt. Ja,
ja, ja. So schnell ist er nicht, Dino, aber für die Mitte reicht.
Ja.
Es wird nicht viel verändern, würde ich behaupten. Also ich denke, ein Kunku muss leider raus.
Ich weiß nicht, ob ein Kunku raus muss. Gibt dem Brown noch ein bisschen Zeit?
Nein, aber du hast ja Theat wieder.
Ah, du willst Theat. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde.
Warum? Lass Collins weiterspielen?
Collins gefällt mir nicht in der Innenverteidigung.
Ja, gut. Jetzt gemacht. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich fast überleitend zur Kaderstruktur, was ich immer bemängel. Für mich ist Amanda keine Option. Und so wie es aktuell aussieht, Baum auch nicht die größte.
Ja.
Somit ist für mich klar, dass man noch einen braucht.
Ja.
Natürlich am besten Linksfuß.
Mhm.
Im allerbesten Fall natürlich einen, der auch noch zentral vor der Abwehr spielen kann.
Lass uns erstmal die Aufstellung für Edge machen.
Ja, ja.
Also, Zetterer im Tor. Hm.
Ja.
Rechts Christensen.
Hm.
So, eben, was machen wir in der Innenverteidigung?
Du, pass auf, sag doch du deine und dann lassen wir Matthias auf darauf los.
Also Koch, Theat und dann den Kunku.
Mhm.
Lars und Shaby. Doan, Ozun, Knauf, Burkhardt.
Okay, okay, habe ich zwei Veränderungen.
Matthias, dann sag
ja,
mal.
Ja, für mich ist Doan rechts stärker, beziehungsweise Knauf auch rechts stärker.
Ja.
Und Baroja jetzt hat mir besser gefallen im Pokal als davor bei den Testspielen. Also dafür für mich Baroja statt Knauf.
Ja.
Ja.
Und ein Kunku bei mir raus, dafür Theat.
Und dann Collins in die
IV.
Mhm.
Okay.
Und dann stehst du hinten gefestigt. In der Mitte, das kannst du so lassen. Es kommt jetzt halt höchstens noch das Thema auf, hat Götze jetzt wieder was Schwereres?
Nee, aber...
Das wird nicht so richtig kommuniziert, gell?
Nee, das laboriert noch an der Verletzung aus der Rückrunde. Der wird langsam aufgebaut.
Der Mario ist ja auch nicht mehr der Jüngste.
Ja.
Also von daher lieber ein bisschen Piano machen. Der wird auch nicht die Saison, der wird seine Spiele haben, seine Glanzspiele.
Genau.
Ich glaube aber nicht, dass er diese 20 Spiele unser Go-To-Guy sein werden kann, wie auch immer. Also ja. Ich hoffe, ich liege falsch. Ich glaube aber nicht dran.
Also ich glaube, aktuell können wir gerade auf dieser Position halt damit gut leben. So.
Ja, oder voll.
Oder alle können damit gut leben. Er kann sich Zeit lassen.
Genau.
Ozun kann weiter so ein bisschen da was zeigen. Und ja. Ich finde, der hat auch hier zugehört. Also Der kapiert, glaube ich, das, was ihm fehlt, zu diesem guten Bundesligaspieler zu werden. Oder sehr guten.
Ja.
Ich fand jetzt Larsson wieder, oder generell die Vorbereitung bis jetzt noch nicht so.
Aber er ist die einzige Option, oder?
Ja, natürlich. Aber jetzt, natürlich muss er immer das Alter berücksichtigen, aber wir haben schon, finde ich, Besseres von ihm gesehen.
Ja, so. Er spielt auch
noch einmal kurz.
Achso, sorry. Er spielt wieder auch in einer anderen Position. Das darf man auch nicht unterschätzen. Ich würde noch mal gerne zu deiner Stellung eine Aufstellung, einen Einwand geben. Bremen hat im Moment keinen Rechtsverteidiger. Wenn, dann holen sie ihm noch Isaac Schmid von Leeds bis zum Wochenende. Der hat letzte Saison nicht viel gespielt und wird auch vom taktischen her und das Spielsystem und so nicht bis Samstag voll drin sein. Deswegen würde ich halt die offensivere Variante mit den Kunku wählen, weil du kannst die linke Seite, also unsere linke Seite, durchaus überladen. Weil die haben nichts rechts.
Ja, also das ist ein guter Punkt. So, ja.
Können wir mal gespannt sein, wie Dino Toppmöller das bewertet und worauf er da geht. Eine Frage noch zu, weil wir gerade bei Larsson waren und zentrales Mittelfeld jetzt grob gesagt. Wie lange ist denn Skiri noch raus?
Frag mal die Eintracht.
Okay. Du kriegst genauso wenig eine Antwort. Nein, also das ist halt berechnet mittlerweile. Die Verletzungen werden eigentlich gar nicht mehr kommuniziert, dass du da auch gar nicht so von ableiten kannst scheinbar. Und das macht halt auch so ein bisschen fast Sorge, ja. Also ich denke, wenn wir gegen die Top 5 spielen oder so, wäre es dann schon schön, wenn wir einen defensiv denkenden zentralen Mittelfeldspieler
hätten,
da aufstellen könnte, ja. Und Højlund das aktuell auch nicht. Vielleicht hat man den Gedanken schon gehabt. Die Vorbereitung war bis jetzt auch nicht so der Hit.
Ja.
Und Aaronson ist natürlich ein offensiverer Part. Also, wie gesagt, also wahrscheinlich jeder inklusive Dino würde sich noch ein IV wünschen, der auch Sechser kann.
Ja, tut er. Haben wir ja abgegeben. Aber ich glaube jetzt auch Tuta auf der 6. Das hat auch ordentlich funktioniert. Aber für das, was da in dieser Saison noch so kommt an Brecher-Teams, da wäre er, glaube ich, auch schnell an Grenzen gestoßen. Ich glaube, für so zu Hause gegen Kiel oder sowas war das alles fein. Aber ja, das ist ja jetzt echt nur noch in Anführungszeichen das Brot- und Buttergeschäft. Und wir müssen ja auch gucken, dass wir für Größeres gewappnet sind. Ohne damit implizieren zu wollen, dass Eintracht Frankfurt jetzt hier irgendwie über Startplatz in der Champions League dauerhaft verfügen wird oder muss. Sowas auf keinen Fall. Habt ihr denn sonst noch was, was euch auf der Eintracht-Seele brennt, was wir besprechen sollten? Für Samstag vielleicht oder so.
Also kurze Info noch, das Nachwuchsleistungszentrum arbeitet weiter daran, Kooperationen mit anderen Vereinen zu starten, ganz aktuell dann halt mit dem TuS Koblenz. Und Marco, das mir heute Mittag dann geschickt, das mit Mannheim ist dann wohl, ist Gerücht wieder aufgeploppt oder ist da jetzt einfach mehr dahinter? Oder?
Soweit ich das verstanden habe, ist es praktisch durch.
Okay, das wäre halt auch echt eine schöne Geschichte. Also nicht nur wegen der Fangeschichte, aber einfach die Nähe und dann auch die Liga-Höhe ist eigentlich, wäre eine gute Nummer.
Genau.
Um da Talente hin und her zu schieben. Beziehungsweise Nachwuchsarbeiten aufzubauen bei den jeweiligen. Also ich denke, Koblenz und Mannheim hätten dann schon einen enormen Mehrwert von unserer Expertise.
Ja.
Und dann auch potenziell der Spieler vielleicht für die erste als Ausleihe oder?
Was noch wichtig zu erwähnen wäre, ist, dass die Bayern uns unseren Trainer, Reha-Trainer geklaut haben.
Hm.
Was auch ein bisschen bitter ist, weil man ja immer bei Burkhardt zum Beispiel ein Fragezeichen hatte, wie das ist mit der Belastung und so. Bisschen ärgerlich, dass es jetzt diese Saison ist. Ich hoffe, die Eintracht macht da noch was. Legt man auch danach mit Fachpersonal, weil mit 3 bzw. 4 Wettbewerben, wir haben ja viele Nationalspieler, wird die Belastung nicht weniger. Und wir brauchen eine gute Reha-Betreuung oder generell gute medizinische Abteilung.
Ja, und das ist der Benjamin Sommer, ja?
Ja, genau.
Und er kam ja mit Fahrt von Ingolstadt damals, der mehr oder weniger ja als Koryphäe, mehr oder weniger als Vereinsarzt angepriesen wurde und ja jetzt auch seinen Schritt nach England genommen hat. Da verlieren wir schon Qualität, ja? Muss man schon sagen. Und ich glaube, bei dem Arzt haben wir ja da so ein bisschen, konnte man es wieder ein bisschen abfedern, weil wir, ich glaube, von Union haben wir dann jemand geholt.
Genau,
den Vereinsarzt, der auch sehr gute Statistiken hatte. Aber ja, klar, muss man da genauso Acht geben. Ne?
Genau.
Mich würde ja echt interessieren, wenn der einen gültigen Arbeitsvertrag hat, ob der den einfach so kündigen kann oder ob der so eine Art Vertrag hat, dass Bayern uns da irgendwie eine Ablöse zahlen muss.
Ja, also ich bin davon überzeugt, dass die Bayern Ablöse zahlen müssen. Der hat einen Arbeitsvertrag, der kann der ja nicht. Also, das ist doch heutzutage wie beim Trainer ist genauso, auch beim Co-Trainer. Wenn du von Verein X dir den Co-Trainer holst oder selbst den Torwarttrainer, musst du eine Ablöse zahlen. Also ich denke, dass ich glaube auch, nee, beim Pfab war der Vertrag ausgelaufen, oder? Oder haben wir was bekommen? Ich glaube, ich weiß gar nicht.
Das hört man dann auch nicht, ja.
Aber ich bin mir relativ sicher, dass da was geflossen ist.
Okay, dann halten wir mal weiterhin das Ohr nah an die Eintracht und gucken mal, was da noch kommuniziert wird in Sachen Verstärkung für die medizinische Abteilung oder speziell die Reha-Abteilung. Und dann würde ich sagen, machen wir für heute mal den Deckel drauf.
Perfekt.
Gut, dann freuen wir uns auf Bremen, freuen uns über den guten Start in den Pokalwettbewerb, über einen fast schon richtig guten, ausgewogenen Kader mit 2, 3 vielleicht Baustellen noch. Und abgesehen vom Torwart, der muss natürlich noch kommen. Und hören uns dann wahrscheinlich nach dem Bremen-Spiel wieder, auf das wir uns alle sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, macht's gut und bleibt uns treu. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Euer Jungs.
Die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal, sollen Sie mich doch rausschmeißen. Ich zeige Ihnen die Szene bis zum Umfallen.
Ekstase im Waldstadion.
Das ist das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.